SWR 2 Tandem.
Volker Zeiss ist seit 38 Jahren bei der Polizei. Angefangen hat er als Streifenpolizist. Heute ist er Kriminaldirektor und leitet die Abteilung K1 in Esslingen. K1, das steht für Kapitalverbrechen, Sexualstraftaten und Tötungsdelikte. Er kennt viele Formen von Gewalt. Er weiß um ihre Wirkung, egal ob berechnend kühl eingesetzt oder ausufernd umgebremst. Volker Zeiss resümiert diese langen Jahre als Kriminalkommissar in der nun folgenden Sendung von Stefanie Meinecke mit dem Titel »Der lange Atem des Fahnders«.
Volker Zeiss saß unzähligen Tätern gegenüber und erkennt die Gesichter der Opfer und die ihrer Angehörigen. In all den Jahren des Polizeidienstes hat er gelernt, dass der Mensch hemmungslos sein kann, in seiner Brutalität und auch in seinem Schmerz. Es würde einen also nicht wundern, wenn im Zimmer Nummer 182 des Esslinger Polizeigebäudes ein abgebrühter, harter Typ säße, einer, der die Welt und die Geschehnisse darin mit Zynismus kommentiert. Die Wirklichkeit ist eine andere. Erst ein offenes Lächeln zur Begrüßung, ein fester Händedruck und dann ein langer, uneitler Gedankenaustausch. Ich treffe Volker Zeiss am frühen Abend in seinem Büro zum Vorgespräch für diese Sendung. 3 Stunden lang. Die Zeit nimmt er sich gerne, wie er sagt. Am Ende dieses Arbeitstages wirkt er frisch und unverbraucht. Aufgekrempelte Hemdsärmel, legere Kleidung, kein Uniformträger. Immer mal wieder streicht sich Volker Zeiss beim Reden über das kurzgeschorene graue Haar. Dass zwischendurch ein Kollege klopft und den Kopf zur Tür hereinstreckt, bringt den Kriminalkommissar nicht aus der Ruhe. Auch dieser Kollege bekommt die Zeit, die er braucht. Volker Zeiss verlässt dazu den Raum, um kurz darauf lächelnd wieder einzutreten. Keine Hektik, stattdessen Gelassenheit, mit einem kurzen Schulterzucken als Pardon. Als der Ermittler den Raum verlässt, bleibt mein Blick an einem schmalen Aktenordner im Regal hängen. Er trägt ein vergilbtes Etikett. Ungeklärte Tötungsdelikte steht darauf. Wenig später erklärt Volker Zeiss, dass kein einziger ungeklärter Fall einfach abgehakt werde und dass es ihm sehr wichtig sei, das zu betonen. Ein zu den Akten legen gäbe es für ihn nicht. Der schmale Aktenordner wirkt wie eine Mahnung.
Das sind keine klassischen Fälle in diesem Ordner. Das ist eher eine Liste von Fällen. Und hier geht es darum, immer auch wieder im Blick zu haben, was haben wir noch zu tun. Solche ungeklärten Fälle haben in allen Dienststellen sogenannte Paten, also Kolleginnen und Kollegen, die sich um diese Fälle kümmern. Und wenn es neue Hinweise gibt, ähnliche Fälle oder aber eine Weiterentwicklung im Bereich der Wissenschaft zur Spurenauswertung, dann werden diese Fälle nochmal ganz detailliert überprüft.
Eine To-Do-Liste also. Diese Assoziation löst der schmale Aktenordner aus und auch das damit verbundene negative Gefühl. Da ist viel Unerledigtes, viel Offenes. Jeder ungelöste Fall, ein Beleg für das eigene Scheitern? Volker Zeiss beantwortet diese Frage mit einem energischen Kopfschütteln.
Nein, in keinem Fall. Allerdings, es nagt durchaus in einem, wenn ein Fall nicht geklärt wird.
Weil jeder dieser Fälle eben auch eine offene Geschichte bedeutet. Für die Ermittler, vielmehr noch aber für die Opfer und deren Angehörige. Dass das Geschehene keine Kontur erhält, ungewiss bleibt und nicht begreifbar im wörtlichen Sinne, potenziere Schmerz und Trauer. Was bleibt, sind Fragen ohne Antworten, Schicksale ohne Lösung, Lebensgeschichten wie die folgenden.
Am 27. März 1987 verschwindet die 17-jährige Anja Eichele. Ihre Leiche wird ganz in der Nähe des Elternhauses gefunden. Vermutlich mehrere Täter haben die junge Frau in einem Garten verscharrt. Wissenschaftlern gelingt es 2010, eine DNA-Spur eines Täters zu sichern. Dennoch konnte nicht geklärt werden, wer Anja Eichele ermordet hat.
Auf Brachland des Stuttgarter Bahnhofareals wird am 13. Januar 2001 die Leiche von Michael Sattler gefunden. Der 40 Jahre alte Mann war homosexuell. Die Spuren an seinem toten Körper weisen auf einen Täter hin, der sehr brutal agierte. Michael Sattlers Mörder ist bis heute nicht gefasst worden.
Maria Bögerl, die Ehefrau des Kreissparkassenchefs in Heidenheim, wird am Morgen des 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt. Eine Lösegeldübergabe scheitert. Eine groß angelegte öffentliche Fahndung bleibt ergebnislos. Am 3. Juni 2010 findet ein Spaziergänger die Leiche von Maria Bögerl in einem Waldstück.
Im Fall Bögerl leitete Volker Zeis als Chef der Sonderkommission Flagge die Ermittlungen. Mit einer Deutschlandflagge hatte der oder hatten die Täter damals die Stelle an der Autobahn gekennzeichnet, an der das Lösegeld für Maria Bögerl deponiert werden sollte. So kam es zu diesem seltsam neutralen Namen für die Sonderkommission, die in einem mehr als mysteriösen Fall ermittelte. Volker Zeis verlegte damals seinen Lebensmittelpunkt von Stuttgart nach Heidenheim, blieb vor Ort, grub sich 2 Jahre lang in die Ermittlungen ein. Über den Fall Bögerl sprechen möchte und kann der Polizist nicht. Ganz aktuell kommt Bewegung in die Ermittlungen. Volker Zeis glaubt fest daran, dass sich der Fall Bögerl aufklären wird, auch 7 Jahre nach der Tat. Wäre er sonst ein guter Ermittler? Volker Zeis lächelt. Nicht überlegen, sondern wie einer, der von seinem Credo überzeugt ist. Ein guter Ermittler muss in seinen Augen die Qualitäten eines Langstreckenläufers besitzen. Ausdauernd müsse er sein, zäh, hartnäckig, unnachgiebig in der Sache und sehr, sehr kritisch sich selbst gegenüber. Die eigenen Wahrnehmungen und Überzeugungen im Zaum zu halten, vielleicht die wichtigste Eigenschaft eines guten Ermittlers, meint Volker Zeis. Warum? Weil wir alle Menschen sind, lächelt der Kommissar. Und?
Weil es die absolute Wahrheit nicht gibt und es auch in unserer Berufserfahrung immer noch Situationen gibt, Dinge gibt, die man sich nicht vorstellen kann. Und diese Offenheit ist erforderlich, um nicht in einem Tunnelblick die Dinge links und rechts der eigentlichen Spur zu übersehen. Das Selbstkritische muss immer im Raum stehen. Das Hinterfragen, passt es oder lasse ich mich hier von irgendwelchen Eindrücken leiten? Das ist das Wesentliche eigentlich, das sich selber hinterfragen, das unsere Arbeit ausmacht.
Das gelte für den Umgang mit Tätern genauso wie für den mit Zeugen, fügt er an. Er illustriert das anhand eines plakativen Beispiels. Der Obdachlose an der Ecke dünstet vielleicht Alkohol und Armut aus. Dennoch könnte das, was er wahrnimmt, gehaltvoll sein. Vielleicht ein wichtiger Puzzlestein im noch unvollständigen Bild eines Tathergangs. Im Übrigen spiele auch bei der Bewertung von Zeugenaussagen Logik eine größere Rolle als Bauchgefühl.
Hier spielt die Intuition nur eine Randrolle. Es geht darum, von der Position der Zeugenwahrnehmung das zu prüfen, ob man das gesehen haben kann, gehört haben kann, ob die möglicherweise angesprochene Zeugenaussage von einem Fahrzeug, das man wahrgenommen hat, ob das Fahrzeug dort gewesen sein kann und weiteres. Das ist die Arbeit in der Gruppe, das Zusammenführen der verschiedensten Zeugenaussagen und hier eben auch je nach unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert wird, kann es so gewesen sein oder nicht.
Darüber hinaus sei ein gewisser Hang zur Akribie durchaus förderlich. Und natürlich entwickle sich im Laufe der Jahre die Menschenkenntnis. In seinem Beruf vielleicht mehr als in anderen, sagt Volker Zeis. Trotzdem würde er nie für sich in Anspruch nehmen, besser, schneller, treffsicherer urteilen zu können als andere. Und die Frage, ob er denn ein feineres Gespür für Lüge habe als andere, verneint er nach ein paar Sekunden des Nachdenkens.
Es gibt Situationen, wo man meint, dieses Gespür zu haben, wird dann aber tatsächlich doch wieder selbst getäuscht. Man darf sich auch hier nicht auf rein seine eigene Intuition verlassen. Wir sprechen uns da auch oft dann mit den beteiligten Kolleginnen und Kollegen ab. Aber ich würde heute nicht behaupten, dass ich jemand ansehe, ob er lügt oder die Wahrheit sagt.
Die Kollegen und Kolleginnen, die Gruppe als Korrektiv, immer wieder kommt Volker Zeis darauf zu sprechen. Der Ermittler als Einzelkämpfer? Reines Filmklischee. Genauso wie das ständige Spiel mit der Waffe. Schultergurt sieht vielleicht gut aus, aber die Waffe trage er nur beim Außeneinsatz. Das ist eine der wenigen Stellen im Gespräch, an denen der Kriminalbeamte lacht, um dann genauso schnell wieder ernst zu werden. All die Mythen, die sich um seinen Berufsstand ranken, drohten das zu überdecken, um was es ihm letztendlich geht. Um Demut und Respekt vor den Winkelzügen des Lebens. Ins Mikrofon würde Volker Zeiss einen solchen Satz nie sprechen. Dazu ist er viel zu sehr bemüht um professionelle Distanz und Korrektheit. Der folgende kurze Dialog mag das illustrieren. Die Frage, wie viel Emotion sich ein Polizist erlauben darf, beantwortet der Ermittler zögernd und einsilbig.
Sicherlich, es gibt auch Fälle, wo man mit dem betroffenen Beschuldigten auch Mitleid haben kann.
Und wie geht man damit um?
Genauso wie wir keine Hassgefühle entwickeln gegenüber einem besonders brutalen Täter. Wir versuchen hier die be- und entlastenden Momente dann entsprechend rauszuarbeiten.
Haben Sie wirklich noch nie Hass empfunden in einer Vernehmung?
Nein.
Der völlig arglose Schüler war am Abend des 21. August 2007 offenbar von einem 16-jährigen Mädchen aus dem Haus gelockt und auf einer Wiese von zwei ihm unbekannten jungen Männern auf äußerst brutale Weise mittels eines Baseballschlägers niedergeschlagen und zu Tode getreten worden. Er verblutete langsam. Sein Todeskampf muss nach Auskunft des Gerichtsmediziners zwischen 5 und 20 Minuten gedauert haben. Der Haupttäter ging währenddessen immer wieder zu seiner Freundin und schrie: »Weißt du jetzt, wie sehr ich dich liebe?« Die 16-Jährige soll dabei gestanden und zugeschaut haben. Den vier Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Mord vor.
Der qualvolle Tod von Yvonne Schneider im Remstal bei Stuttgart sorgte vor 10 Jahren bundesweit für Schlagzeilen. Reporter aller großen Medien, Tageszeitungen und Illustrierten reisten zur Gerichtsverhandlung an, fingen Schilderungen und Statements ein und gossen sie in Texte wie den eben zitierten. In nur wenigen Tagen hatte damals die Sonderkommission Zement unter der Leitung von Volker Zeiss eine junge Frau und 3 Männer als Täter gefasst. Viele Details der Ermittlung, sagt der Kriminalkommissar, haben sich ihm ins Gedächtnis eingebrannt. Auch die Erschütterung, die spürbar wurde, als er und die Kollegen das grausame Geschehen rekonstruierten. Die Täter, 3 von ihnen unterlagen noch dem Jugendstrafrecht, hatten Yvonne misshandelt, getötet und seinen Leichnam zerteilt und in Kübeln einbetoniert. Relativ zügig war es den Mitarbeitern der Sonderkommission in jenem Spätsommer vor 10 Jahren gelungen, die Täter zu fassen. Zentral, sagt Volker Zeiss, seien dabei Beobachtungen von Anwohnern gewesen, die die Ermittler auf die richtige Spur geführt hatten. Der Leichnam von Yvonne war zu diesem Zeitpunkt noch verschwunden. Die Täter hatten die Betonkübel mit den sterblichen Überresten des jungen Mannes im Neckar versenkt. Einer der damals Festgenommenen zeigte Volker Zeiss dann die Stelle, an der Polizeitaucher schließlich Yvonnes Körperteile bergen konnten. Im Gespräch und in Gedanken geht der Ermittler den Weg dorthin zurück. Er beschreibt, dass der Täter, der ihn an den Fluss führte, auf ihn einen ruhigen, fast unbeteiligten Eindruck machte. Und dann schließt Volker Zeiss wieder die Augen. Er spricht verhalten ins Mikrofon, bemüht um Korrektheit und vielleicht auch darum zu verbergen, was ihn als Mensch tatsächlich bewegt.
Das war ein Fall, der im Endeffekt uns alle, die Kolleginnen und Kollegen, die damit beschäftigt waren, und es waren sehr viele, bis ins Mark getroffen hat, wo wir alle in unsere Grenzen gekommen sind. Aber wir haben hier die Gelegenheit, dann solche Fälle nachzubereiten in der Gruppe oder auch in Einzelgesprächen. Und es dauert dann natürlich seine Zeit, bis man diese Eindrücke verarbeitet hat. Also wie vielen beteiligten Kolleginnen und Kollegen hat mich extrem gepackt, diese Brutalität, diese Grausamkeit und diese Feigheit, die hinter dieser Tat steckt. Der wurde buchstäblich in eine Falle gelockt.
Volker Zeiss stockt. In seiner Erinnerung holt er die langen, langen Stunden hoch, als Yvonne noch verschwunden war, als vermisst galt, als die Familie noch hoffte, alles könnte sich in nichts auflösen. Und dann die schreckliche Gewissheit, dass Yvonne nicht mehr lebt und alles noch furchtbarer gekommen war, als man es sich hatte vorstellen können. Nahezu unerträglich der Moment, als er vor Vater und Mutter Schneider stand und ihnen sagen musste, dass Yvonne nie mehr wiederkommen würde, dass der Sohn tot war und auf welch brutale Weise er zu Tode gekommen war. Was dann folgte, waren intime Augenblicke. Vor dem Mikrofon wird er sie nicht preisgeben. Wieder schließt Volker Zeiss die Augen beim Sprechen.
Das sind so mit die schwierigsten Situationen, die man in einem solchen Berufsleben durchstehen muss. Also Worte sind in diesen Situationen oftmals sehr schwierig zu finden. Es gibt dort auch dann immer wieder lange Phasen des Schweigens, der Zeit, des Zeitlassens, um das Gesagte zu erfassen, auch mehrfach zu wiederholen, damit sich das eigentlich unvorbereitete Gegenüber auf die Situation nach und nach einstellen kann.
Volker Zeiss ging ein und aus bei den Schneiders. Er saß in der Kirchenbank, als der Vater bei der Beerdigung für seinen Sohn die Orgel spielte. Wie ein Sturm seien die Töne durch den Raum gefegt. Bis heute hält der Kriminalkommissar Kontakt zu Yvonnes Familie. Ihre Trauer haben die Schneiders in ein Buch über Yvonne eingearbeitet. Volker Zeiss hat es bei sich im Büro im Regal stehen. Gleich neben einem Buch, das den Titel trägt »Opfer haben keine Lobby«. Ein Titel, der wie eine Motivation in seinem Polizeialltag wirkt, sagt Volker Zeiss, denn zwischen all den Ermittlungen, der Konzentration auf Tathergang und Täterschaft dürfe eines nicht geschehen. Die Opfer, die dürfen nicht verloren gehen.
Unser Strafrecht ist auf den Täter gerichtet und nicht auf die Opfer. Es geht um die Feststellung von Schuld und die Reaktion in Form einer Strafe. Es hat sich für die Opfer in den letzten Jahren auch im Bereich der Gesetzgebung viel getan. Aber diese persönlichen Erfahrungen für unmittelbar betroffene Opfer oder aber Angehörige sind schon sehr schwerwiegende Belastungen für die Persönlichkeit von Opfern und Angehörigen. Ich bin der Meinung, dass die Angehörigen oder die Opfer von einem Kapitalverbrechen immer wieder mit dieser Sache konfrontiert werden. Mal schwerer, mal weniger schwer. Bei der Überbringung der Todesnachricht wird das erste Urteil, und dieses ist endgültig gesprochen, lebenslänglich für die Angehörigen.
Wie stark tangiert das, was einer wie Volker Zeiss in seinem Berufsalltag zu bewältigen hat, das eigene Leben? Welche Spuren hinterlässt die Polizeiarbeit? Und wie verändert dieses immer wiederkehrende Erlebnis von zerstörerischer Gewalt das Menschenbild? Volker Zeiss gibt die Antwort mit einem Lächeln.
Das hat sich dahingehend nicht verändert, da ich schon von Anfang an eigentlich ein positives Menschenbild habe und das auch weiterhin aufrechterhalten kann. Es gibt zwar Menschen, die Furchtbares tun, aber die überwiegende Mehrzahl verhält sich gut. Wir erleben nicht nur negative Dinge, sondern auch sehr viele positive Dinge. Die Dankbarkeit, wenn man beispielsweise in einem Vermisstenfall dann helfen konnte, wenn man auch bei Opfern zumindest die Hilfe zu den Menschen bringen kann, die für so einen Fall möglich ist. Wie gesagt, wir leben nicht nur in einer negativen Welt, sondern durchaus auch in einer positiven.
Sein Angstempfinden habe sich in all den Jahren kaum verändert, sagt Volker Zeiss. Am ehesten, so sagt er, spürt er Angst, wenn er an seine vier Kinder denkt. Drei Söhne hat er. Zwei davon erwachsen und die Tochter auf dem Sprung ins Erwachsenenleben. Auch er unterschreibe den sogenannten Mutti-Zettel, der längere Ausgehzeiten ermögliche, und natürlich mache auch er sich so seine Gedanken wie die meisten Eltern. Und selbstverständlich organisiere er die Abholung seiner Tochter, wenn es später wird. Geschickterweise kann er dann den erwachsenen Bruder losschicken, schmunzelt Volker Zeiss. Wozu sonst habe man Familie, schiebt er nach. Und dann im Ernst. Familie sei zentral in seinem Leben. Das Zusammensein mit Frau und Kindern federe ab. Familie rücke zurecht, baue auf, gebe Rückhalt. Da klingt es dann fast wie eine Auszeichnung, dass er seine Abteilung, die K1, auch als Familie bezeichnet.
Wir haben zum Teil sehr inhomogene Arbeitsweisen, indem wir auch am Wochenende und vielfach nachts zu unmöglichen Zeiten alarmiert werden und auch in entsprechend großen Fällen tagelang gemeinsam unterwegs sind bis in die späten Nachtstunden. Da entwickelt sich dann natürlich eine ganz andere Beziehung innerhalb dieser Gruppe. Wir haben auch vielfach Privatkontakte, kennen unsere Familienangehörigen, die kennen sich untereinander auch. Es gibt eine aus meiner Sicht besondere Solidarität in diesen K1-Gruppierungen.
Diese Solidarität schaffe eine Schutzzone, in der sich die Kollegen und Kolleginnen frei und unverstellt bewegen können. Druck aus dem Kessel lassen, nennt er das. Ob da auch Tränen erlaubt sind? Volker Zeiss nickt.
Durchaus, und die fließen auch, abhängig von der Persönlichkeit. Ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die so nah am Wasser gebaut sind. Aber es gibt zum Teil sehr tiefgreifende persönliche Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen zu den Erfahrungen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, über ein Debriefing oder über Nachbereitungen von Einsätzen jeden mit seiner Wahrnehmung zu Wort kommen zu lassen, um hier auch Eindrücke, die zum Teil auch extrem sind, zu verarbeiten.
Volker Zeiss hat vor 38 Jahren seinen Dienst als junger Streifenpolizist in einem Stuttgarter Vorort begonnen. Heute ist er Kriminaldirektor. Eine Karriere, die er so nicht geplant habe, sagt er. Auf die Zeit als junger Streifenpolizist schaut er gern zurück. Drill habe er nie erlebt, sondern eher Motivation durch das Vorbild, das ältere Kollegen abgaben. So auch am 18. Dezember 1980, dem Tag, an dem Volker Zeiss zum ersten Mal mit einem Tötungsdelikt konfrontiert wurde.
Wie Zucker liegt an diesem Abend der Schnee auf den Dächern von Rothenberg, einem Ort, der 792 Seelen zählt, die einander nicht fremd sind. Auswärtige trifft man in dieser Jahreszeit selten auf den Anhöhen über Stuttgart. Gegen 17.30 Uhr steht die Witwe Westhauser in der Bäckerei Pfrommer, die nur einen Steinwurf von ihrem Haus entfernt ist. In ihrer roten Plastikhandtasche verstaut die betagte Dame eine Packung Zucker, eine Flasche Adelheidquelle, drei Dosen Bärenmarke, ein Päckchen Aurora-Mehl. Aber backen wird Maria Luise Westhauser nicht mehr. Wenige Minuten später liegt die 74-jährige Rentnerin tot in ihrem Haus in der Stettener Straße 37. Blut tropft aus einer Wunde am Kopf.
Der Zeitungsartikel beschreibt die Szenerie, die Volker Zeiss und sein älterer Kollege damals vorfanden, als sie am Tatort eintrafen. Der alten Dame war offensichtlich vor oder im eigenen Haus die Handtasche geraubt worden. Der genaue Tathergang ist bis heute ungeklärt. Immer mal wieder tauchen die Bilder von einst sehr konkret auf, sagt Volker Zeiss. Nein, nicht beim Blättern im Ordner der ungeklärten Tötungsdelikte, sondern beim Sonntagsspaziergang. Ab und an, erzählt der Ermittler, läuft er zu Fuß durch den idyllischen Ort in den Stuttgarter Weinbergen und am Haus von Marie-Luise Westhauser vorbei. Und auch bei diesem Fall hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er eines Tages doch noch gelöst und der Täter gefasst wird.
Es kommt immer wieder vor, dass jemand das Gewissen so belastet, dass er sich meldet oder sich ein Zeuge findet. Also ausgeschlossen ist es nicht.
Ob er dann befriedigt wäre? Volker Zeiss schüttelt den Kopf.
Befriedigt kann man nicht sagen. Man schließt dann ab und ist froh, dass sich dieser Fall gelöst hat.
38 Jahre im Polizeidienst. Einer der Söhne hat vor kurzem ebenfalls die Ausbildung bei der Polizei begonnen. Volker Zeiss lächelt länger als sonst. Das sei für ihn sehr in Ordnung, dass der Sohn in diese Richtung geht und zugleich ein Zeichen, dass es so abschreckend nicht gewesen sein kann, was der Vater beruflich vorgelebt hat. Polizist sei er bis heute mit jeder Faser. Nicht, weil er die Welt groß verändern wolle oder könne. Nein, er schüttelt den Kopf. Und wie wichtig die Rolle der Polizei in einer demokratischen Gesellschaft ist, auch darüber will er nicht reden. Seine Motive hängen viel tiefer, meint er. Es gehe ihm schlicht um die Arbeit mit Menschen. Täter, Opfer, Angehörige, Kollegen.
Es gibt wie in jedem anderen Beruf Höhen und Tiefen. Wenn man an so einem Punkt war, es sind aber recht wenige, dann waren immer die Kollegen oder die Familie um einen rum, um das aufzuarbeiten. Und vom heutigen Standpunkt würde ich den Beruf jederzeit wieder ergreifen.
Der lange Atem des Fahnders. Einblicke in den Alltag des Esslinger Kriminalpolizisten Volker Zeiss. Von Stefanie Meinecke.